Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Predigttext heute steht in Johannes 10, die Verse 11 bis 16 und ist die sogenannte Hirtenrede Jesu. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Der Tagelöhner, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Tagelöhner und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Welches Hirtenbild haben Sie? Vielleicht denken Sie beim Hirten an einen wettergegerbten, etwas verschrobenen Menschen mit Filzhut und Stab. Eventuell kommt Ihnen auch ein Tier- oder Naturliebhaber mit Bart in den Sinn, barfuß. Vielleicht ist es aber auch dieser sanfte, bestimmte Führer, der Schutz gibt und verspricht. Oder aber Sie denken an den knallharten Unternehmer, der Tausende von Schafe nur zum Mast und zum Profit großzieht. Egal wie wir es drehen oder wenden, das Hirtenbild ist uns heute in aller Regel fern. Doch manchmal können wir hier und da noch treue Menschen dieses Berufsstandes sehen und erkennen. Zum Beispiel hier in die Familie Staudinger in Lauben. Lauben ist ja das heimliche Schafdorf unter allen Allgäuer Dörfern. Uns dürften Hirten aber vielleicht auch aus den Alpen bekannt sein, die Almhirten. Wenn ich an das einfache Leben dieser Almhirten denke, dann wird mir eines klar. Es ist ein sehr entbehrungsreiches Leben, das Leben der Hirten. Es ist ein Leben in Abgeschiedenheit und in Bescheidenheit. Ein Leben ohne Luxus, manchmal sogar ohne Strom. Ich war mit dem CVM mal auf so einer Hütte, ohne Strom. Ich weiß, was es bedeutet. Ein Leben für die Tiere, könnte man sagen. Das Motto des Hirtenlebens ist es, ein Leben für zu leben. Wenn Jesus also in diesem Bild redet, dürfen wir uns fragen lassen, ob sein Dasein hier auf dieser Erde ein Leben für bedeutet. Nun, mein erster Punkt von drei Punkten in dieser Predigt ist, warum redet Jesus denn überhaupt in diesem Hirtenbild? Jesus war ein Jude unter Juden und als solcher war es für ihn üblich, bei Fragen der Lebensdeutung oder der Religion die jüdischen heiligen Schriften heranzuziehen, unser Altes Testament. Und immer wieder begegnen in den Geschichten über Jesu deshalb Motive und Zitate aus dem Alten Testament. Er redet in diesen Bildern und Motiven aus dem Alten Testament. Und eines dieser Motive ist das Hirtenmotiv. Und das steht bei Hesekiel 34. Dort wird Gott selbst als der Hirte bezeichnet, der die Herde sammelt. Gott selbst ist der Hirte. Ich lese aus Hesekiel 34 die Verse 11 und 12 vor. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Gott also selbst wird in der Motivik der damaligen jüdischen Schriften als der gute Hirte bezeichnet, der heilvoll eingreift. Gott selbst ist also der gute Hirte. Indem Jesus jetzt dieses Hirtenbild aufnimmt für sich, passiert etwas Unerhörtes für die damaligen jüdischen Ohren. Unerhört. Jesus identifiziert sich, indem er den Hirtentitel auf sich verwendet, mit Gott. Und er macht klar, dass er nicht irgendein Hirte ist, sondern dass er der eine Hirte ist. Der eine gute Hirte, in dem von dem in Hesekiel die Rede ist. Und er mutet seinen Hörern noch mehr zu. Er sagt damit: Hört mir zu. Jetzt und heute ist die Zeit gekommen, in welcher die Verheißung von Hesekiel erfüllt ist. In mir, in Jesus. Ich selbst bin der gute Hirte. Und der gute Hirte ist es, der Gottes Heilsverheißung erfüllt. Doch nicht nur für die damaligen Ohren ist es eine ganz schöne Herausforderung, auch für uns darf das eine ganz schöne Herausforderung weiterhin sein. Jesus ein Mensch, Gott in Menschengestalt, Jesus Gottes Sohn. Wir sagen das manchmal so dahin, das sind ganz schöne Brocken. Jesus Gottes Sohn auf dieser Erde. Sein Handeln bedeutet für uns Christen Heil. Gilt das auch heute noch Ihnen und mir? Sind wir uns dessen bewusst? Denn heilvoll ist diese Verheißung. Die Verheißung liest sich wie ein All-Inclusive-Wellness-Paket in Hesekiel. Ich trage jetzt die Verse 13 bis 16, das ist nämlich die Verheißung, vor. Einfach mal auf sie wirken lassen. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und ich will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und will sie lagern lassen, spricht Gott, der Herr. Ich will das Verlorene wiedersuchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ohne dass wir jetzt genau auf die Details achten, lässt sich eines festhalten. Das Wort Gottes in Hesekiel ist eine Verheißung auf Leben in Fülle. Es klingt für mich wie ein Rundum-Wellness-Paket, umsorgt von Gott. Ein Leben, in dem sich die Schafe nicht sich selbst überlassen werden, sondern ein Leben, in welchem für sie rundum gesorgt wird. Mehrmals kommt das Wort Fett vor, bedeutet Leben im Überfluss, Leben im Frieden, im Shalom Gottes. Nun beansprucht Jesus, indem er dieses Hirtenbild aufnimmt, genau diese Verheißung zu erfüllen, und zwar jetzt und heute. Er schafft Leben in Fülle. Das ist programmatisch für sein Kommen in diese Welt. Nämlich ein Vers vor unserem heutigen Predigttext in Johannes 10,10 heißt es: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Aha, Leben in Überfluss, Leben in Fülle. Diese Rede Jesu gibt uns also zu erkennen, dass mit seinem Kommen jetzt und heute die Stunde der Fülle, ja, die Stunde des heilvollen Lebens gekommen ist. Das ist das Thema von Jesu Rede. Leben in Fülle. Und an diesem Punkt, Leben in Fülle, denken wir nachher im dritten Teil der Predigt weiter. Leben in Fülle. Im zweiten Teil dieser Predigt möchte ich mit Ihnen gemeinsam gern auf den Unterschied von Leben für und Sterben für schauen. Leben für und Sterben für. Wir haben nämlich beides in diesem Text. Da heißt es, der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe, das heißt, er lebt für die Schafe. Und der Sohn lässt sein Leben für die Schafe, der stirbt für die Schafe. Und jetzt brauche ich eure volle Aufmerksamkeit. Ich muss euch bitten, wenn ihr an den guten Hirten denkt, klammert Jesus jetzt einfach mal ausgedanklich. Ich bin überzeugt, ihr schafft es. Wir denken jetzt einfach an einen x-beliebigen Hirten. Zum Beispiel hier in Lauben an Jojo Staudinger. Das ist auch ein guter Hirte. Ein guter Hirte, wie der Jojo, nimmt nicht seinen eigenen Tod in Kauf für ein Schaf. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, aber ich bin ziemlich sicher. Denn wenn er, der Hirte, sterben würde, wäre seine Herde erst recht schutzlos und fürsorgelos. Was brächte es der Herde, wenn der Hirte bereits beim ersten Wolf, der kommt, sein Leben lässt? dann wäre die Herde restlos die Beute nachfolgender Wölfe. Nein, der Schutz für die Schafe hängt gerade eben an der Existenz, an der lebenden Existenz des Hirten. Wenn ein x-beliebiger, guter Hirte sein Leben einsetzt, meint das Leidenschaft, Hingabe und harte Arbeit. Ja? Aber nicht den Tod. Ein x-beliebiger Hirte stirbt nicht als Schutz für seine Schafe. Wir haben Jesus immer noch gedanklich ausgeklammert. Für unsere Ohren ist es wichtig, diesen feinen Unterschied herauszuhören. Den Unterschied zwischen einem Sterben für und einem Leben für die Schafe. Es kann auch vereinfacht jetzt gesagt werden, Tod nützt der normale Hirte den Schafen überhaupt nichts. Deshalb stirbt ein x-beliebiger Hirte nicht für seine Schafe. Nur im Lebendigsein liegt eine gewisse Fürsorge des Hirten für seine Schafe. Zumindest soweit wir jetzt nur über einen x-beliebigen Hirten reden. Nun klammern wir Jesus wieder ein. Ja, jetzt ist Jesus wieder an Bord. Jesus nimmt das Hirtenbild für sich auf und in Anspruch und er geht noch weit über dieses Hirtenbild hinaus, wie wir jetzt merken werden. Wir haben zuvor gehört, der x-beliebige Hirte stirbt nicht für seine Schafe. Er, Jesus, der Gottessohn, kündigt aber sehr wohl ein Sterben für die Schafe an. Wir unterscheiden also das, was für den Hirten an sich und was wir über den Gottessohn sagen können. Beide haben unterschiedliche Eigenschaften. Während der Hirte sich durch leidenschaftliche Hingabe auszeichnet, zeichnet sich Jesus durch Lebenshingabe aus. Der Hirte sorgt mit seinem Leben für das Leben der Schafe. Der Gottessohn stirbt für seine Schafe. Jesus ist beides in einer Person. Hirte und Lebensspender. Leben und Sterben für die Schafe. Jesus Christus als der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Und als der Gottessohn setzt Jesus Christus sein Leben ein für die Schafe. Gibt er sein Leben für die Schafe. Jesus Christus ist beides in Person. Leben und Sterben für seine Schafe. Jesus sagt uns, wie ein Hirte lebt er für seine Schafe. Er meint also die Fürsorge des guten Hirten, wie wir gehört haben. Das kann man, denke ich, nachvollziehen, dieses Hirtenbild. Welchen Sinn aber genau hat jetzt dieses Sterben für die Schafe? Hat sich mir nicht aufs Erste erschlossen. Wir fragen also nach dem Sinn des Todes Jesu für seine Schafe. Dazu müssen wir die Bildebene jetzt verlassen, die Bildebene des Hirten. Ich fordere heute sehr viel von euch. Wenn der Sohn Gottes sagt, er stirbt für seine Schafe, dann redet er nicht mehr vom Hirtenbild wie zuvor. Wenn er vom Sterben redet, dann redet er ganz konkret von sich selbst als dem Gottessohn und von dir und von mir. Das geht uns was an. Und es kommt etwas Neues hinzu. Etwas Größeres als die Verbundenheit von Schafe und Hirte. Es kommt die Verbindung von Vater und Sohn. Von Gott Vater und Gott Sohn hinzu. Gott der Vater ist Schöpfer allen Lebens. In der Verbindung zum Vater kann der Sohn Gottes beanspruchen, Jesus, die Verheißung Gottes zu erfüllen aus Hesekiel. Nur in dieser Verbindung kann er das beanspruchen. Die Verheißung Gottes ist es, Leben in Fülle zu schaffen, wie wir vorher gehört hatten. Allerspätestens jetzt sind wir somit im Hier und Heute bei uns angekommen. Christus schafft mit seinem Sterben Leben in Fülle, auch jetzt und hier bei uns. Sein Sterben für hat also etwas Schöpferisches. Der Gottessohn gibt sein Leben für die Seinen, um Leben zu ermöglichen, ja zu schaffen. Indem Jesus bekennt, er ist der gute Hirte, werden die beiden Aussagen, das Leben für und das Sterben für, in Jesus vereinigt. Auf der einen Seite die Eigenschaften des Hirten, Leben zu schützen, zu bewahren, zu umsorgen. Auf der anderen Seite die Eigenschaften des Gottessohnes, Leben zu schaffen. Das heißt, Christus umsorgt, schützt, bewahrt und schafft Leben. Das Leben und das Sterben Jesu sollen für uns Leben in heilvoller Fülle bringen. Und nicht einfach nur den Tod verhindern. Nicht einfach nur den Tod verhindern. Es geht um Schöpfen von Leben in Fülle, welches ich bereits am Ende des ersten Teils erwähnt habe. Jetzt sind wir wieder bei dem Leben in Fülle schaffen. Und an diesem Punkt denken wir jetzt im dritten und letzten Abschnitt weiter. Was ist dieses Leben in Fülle? Angesichts der Realität dürfen wir ja wohl bitteschön fragen, was ist mit dieser Fülle im Leben? Wo ist diese Fülle? Wir schauen nun eben also auf die Realität der Schafe. Wir schauen auf die Realität von uns Glaubenden. Wir alle als die Schafe des göttlichen Hirten Jesu kennen seine Stimme und folgen ihr, heißt es. Und Christus spricht zu uns, das sind die Meinen. Eltern verwenden in der Regel die gleiche Zugehörigkeitsformel. Das sind die Meinen. Manchmal mit Stolz, manchmal mit Scham. Mein Fleisch und Blut, sagen die Eltern. Und so bezeichnet auch Jesus als der gute Hirte die ihm von Gott, dem Vater, anvertrauten Schafe als die Seinen. Er sagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. So dürfen wir als seine Schafe bekennen, wir sind die Seinen, die zu Jesus gehörigen. Das dürfen wir bekennen, haben wir gerade gemacht im Glaubensbekenntnis. Wir sind die Seinen, die zu Jesus gehörigen. Und im Vollzug des Abendmahls dürfen wir sogar sagen, wir sind sein Fleisch und Blut. Doch obwohl wir dies bekennen dürfen, ist uns das nicht immer möglich. Dann beispielsweise, wenn sich das Leben nach allem anderen, aber nicht nach Leben in Fülle anfühlt. Dort, wo große Last, wo Schmerzen, wo Trauer und Leid sind. Ja, wenn Zweifel aufkommen an der Güte Gottes, da darf man schon fragen, wo ist diese Fülle? Ich kann nicht behaupten, dass ich immer ohne Zweifel bin und nicht an dieser Fülle manchmal zweifle. Da gibt es ab und zu dieses Gefühl, das mich nicht immer zweifelsfrei sagen lässt, ich fühle mich durch den guten Hirten Jesus umsorgt und geborgen. Doch auch wenn wir es nicht immer klar spüren, dass Jesus, der göttliche Hirte, uns umsorgt, und auch wenn wir unser Vertrauen nicht immer auf ihn richten können, gibt es doch eine unendliche Gewissheit und einen unendlichen Trost, der uns bewusst sein darf. Gott wandelt seine Identität nicht. Gott wandelt seine Identität nicht. Er ist der gleiche von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist treu, auch wo wir mal untreu sind. Er ist da im Stillen und im Verborgenen, wo es dunkel um uns ist oder in uns ist. Er war uns schon in Liebe zugetan, als wir ihn noch nicht mal kannten. Gott wirkt in uns, besonders da, wo wir uns verloren fühlen oder sprachlos sind. Der Beter des 23. Psalms, den wir gerade gebetet haben, der wusste das ganz genau, als er betete. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir dürfen uns der Geborgenheit des guten Hirten Jesu trotz aller widrigen Umstände immer wieder bewusst werden. Wir sind von Gott, dem Vater, in die Hände des Sohnes Jesus Christus übergeben. In dem gleichen Kapitel, Johannes 10, lest es mal zu Hause, es lohnt sich. In Vers 28 heißt es, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Hier nun kommt die Lebensgewissheit. Schon jetzt besitzen die an Christus Glaubenden das Leben in Fülle. Es ist Leben in der Gemeinschaft, in der Gewissheit und in der Gegenwart Gottes. Und es ist das Leben in der Gewissheit, dass wir nicht aus dieser Gemeinschaft fallen können. Denn von Christus sind wir gehalten. Nichts kann das je wieder verändern. Diese Perspektive ist es, welche die Lebensgewissheit schenkt, wirklich frei zu sein. Das ist Lebensfülle, das ist Lebensqualität. Ein Leben frei von Angst über das Nichts, über die Bedeutungslosigkeit. Frei von den Sorgen um das Leben. So manch kranker Mensch hat mir schon gesagt, da ist keine Angst. Da ist nur Gewissheit, dass mein Leben oder mein Sterben in Christus gehalten sind. Da ist keine Angst mehr. Da ist nur Gewissheit. So können wir sagen, dass von heute an beginnende ewige Leben ist wirkliches Leben in Fülle. Es ist Leben in unserer Bestimmung. Als Geschöpfe Gottes ist es unsere Bestimmung, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und in dieser Gemeinschaft stehen wir jetzt schon und wir werden niemals mehr herausgerissen. Denn Christus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Deshalb gab Jesus sein Leben für uns Schafe. Allen Wölfen dieser Welt ist die Macht genommen, uns zu schaden. Keine Angst, die nicht irgendwann überwunden und kein Schmerz, der nicht irgendwann aufgelöst würde. Die Perspektive in der Gemeinschaft Gottes, getröstet zu sein, nimmt allen Mächten dieser Welt ihre vernichtende Macht. Diese ermutigende Gewissheit gilt es im Glauben immer wieder neu zu fassen und festzuhalten. Wir sind auf immer die zur Freiheit berufenen Kinder Gottes, frei von Angst. Schafe des göttlichen Hirten Jesu, wir sind die Seinen, erwählt zur Gemeinschaft mit Gott. Er kümmert sich um uns und überlässt uns niemals mehr uns selbst und nicht unserem Unglauben. Weder im Heute noch in dem, was kommen mag. Ich bin mir dessen gewiss. Er gab sein Leben für uns, dass wir bekennen können, wir sind die Seinen und keine Macht dieser Welt kann uns je wieder von ihm trennen. Ich habe euch anfangs nach dem Hirtenbild gefragt. Das ist ein Hirtenbild. Ein Hirtenbild der Gewissheit. Ein Hirtenbild des Aufgehobenseins. Der Zugehörigkeit. Und der Gewissheit. Eine Gewissheit für die Schafe in Richtung des guten Hirten, nämlich, dass dieser gute Hirte absolut verlässlich ist. Amen.